ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Begrüßung. Ich bin gerne zu euch hierhin nach Barntrup gekommen. Bisher kannte ich den Ort nur vom Namen her. Heute habe ich ihn das erste Mal wirklich gesehen. Ein schöner kleiner Ort hier, ja, in OWL, so sagt man, ist dieses Gebiet. Ich selber, mein Name ist Friedhelm Jung, wurde gesagt, ich komme aus dem Siegerland eigentlich, aus Siegen. Daher kommt auch das rollende R, das ich habe. Die Siegerländer haben diesen Akzent irgendwann mal entwickelt und meine Eltern haben mir diesen Akzent mitgegeben. Geboren wurde ich allerdings nicht in Siegen, sondern in der Nähe von Marburg im Bundesland Hessen. Da kommt nämlich meine Mutter her, aber eben aufgewachsen bin ich in Siegen. Und ich komme aus der Landeskirche von Hause aus. Meine Eltern waren ja ganz normale lutherische Christen. In der Landeskirche bin ich als kleiner Säugling getauft worden. Und durch Gottes Gnade hat mich dann ein Freund, mit dem ich leidenschaftlich gern Fußball spielte, in der Jugend mit in einen Jugendkreis einer freien evangelischen Gemeinde genommen. Und ich bin dort sehr widerwillig hingegangen. Mich interessierte das fromme Zeug überhaupt nicht. Aber nachdem er mich jedes Mal aufs Neue hinschleppte, hat irgendwann Gottes Wort mein Herz ergriffen. Und ich erkannte, ich bin ein verlorener Sünder. Wenn ich jetzt sterben und vor Gott stehen würde, ich würde ewig verloren gehen. Das war eine Erkenntnis, die ich bis dahin nicht hatte. Und dann habe ich als 14-Jähriger Buße getan, meine Sünden bekannt, habe Vergebung durch das Blut Jesu bekommen und seitdem bin ich ein neuer Mensch. Und sehr bald, 2, 3 Jahre später, wusste ich tief in meinem Herzen, ich muss einmal Pastor werden. Ich habe dann erst noch eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann und danach bin ich zum Theologiestudium gegangen und wurde dann Pastor im Bund Freier Evangelischer Gemeinden, dort wo ich auch gläubig geworden war. Wir waren in Norddeutschland, in Stade bei Hamburg. Dort sind auch unsere 3 Kinder geboren, die inzwischen alle erwachsen sind. Und 1996 kam dann das Bibelseminar Bonn und fragte, ob ich als Lehrer dorthin kommen könnte. Ja, und seitdem sind wir am Bibelseminar Bonn. Jetzt schon dieses Jahr 24 Jahre. Die Zeit ist so schnell vergangen. Und ich bin froh, heute Nachmittag hier bei euch zu sein. Wir wollen uns in diesem ersten Teil 2 Themen widmen. Erstes sehen wir bereits die Vorrechte von Gottes Bodenpersonal. Das sind wir ja alle, Gottes Bodenpersonal. Gott wirkt ja durch uns. Deswegen fühlen wir uns alle angesprochen, natürlich in ganz besonderer Weise auch die Ältesten einer Gemeinde, die Leiter und alle die, die irgendeine Gruppe, einen Arbeitsbereich leiten. Aber letztlich zählen alle wirklichen Christen zum Bodenpersonal Gottes. Und deswegen habt ihr gut getan, dass ihr heute gekommen seid. Also die Vorrechte von Gottes Bodenpersonal und direkt danach kommen dann die Pflichten von Gottes Bodenpersonal. Dann machen wir die besagte Kaffeepause und anschließend werden wir dann ja von den Versuchungen sprechen, die manchmal auf Gottes Bodenpersonal einstürmen. Ich hoffe, der Geist Gottes macht sein Wort lebendig und es ist für jeden etwas dabei. Jetzt also die Vorrechte von Gottes Bodenpersonal. Zunächst Einleitung. Menschen betrachten es als Vorrecht und als Auszeichnung, im Bundeskanzler- oder Bundespräsidialamt zu arbeiten. Die Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hat ja ganz viele Mitarbeiter in ihrem Riesengebäude, ich weiß nicht wie viel, bestimmt 80 oder 100 Leute. Und jeder, der da arbeitet, der geht mit geschwellter Brust durch das Bundeskanzleramt. Ich darf ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Bundeskanzlerin sein. Was für eine Auszeichnung, was für eine Ehre. Dort dient man nämlich mächtigen, prominenten und einflussreichen Personen. Als Christen stehen wir jedoch im Dienste eines viel Größeren. Wir stehen im Dienst des allmächtigen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Kanzler und die Präsidenten kommen und gehen. Unser Herr bleibt immer derselbe und wir dürfen ihm dienen. Das ist zunächst einmal das größte Vorrecht überhaupt, ein Diener des lebendigen Gottes zu sein, der die ganze Welt geschaffen hat. Man muss sich das immer wieder vor Augen stellen, nicht wahr? Ein Diener Gottes zu sein und sein heiliges Wort den Menschen weitergeben zu dürfen. Ob das jetzt hier in der großen Versammlung ist oder ob das in der Kindergruppe ist, in der Jungschar-Teenkreis oder im Jugendkreis, Seniorenkreis oder wo auch immer, Hausbibelkreis. Es ist ein Geschenk, Gottes Wort weitergeben zu dürfen. Und ich habe es schon ungezählte Mal getan und kann gar nicht aufhören, Gott immer wieder neu zu danken, dass er mich in seinen Dienst gerufen hat. Es sind jetzt 36 Jahre, dass ich ein ordinierter Prediger des Evangeliums bin und ich habe keinen einzigen Tag bereut, wo ich ein Diener Jesu Christi sein durfte. Und ich hoffe, das geht euch allen so, dass ihr dankbar seid, im Dienste des allmächtigen Gottes zu stehen. Warum? Es gibt mehrere Gründe, warum das ein besonderes Vorrecht ist. Der erste Grund, wir haben die Wahrheit. Denkende Menschen stellen sich im Laufe des Lebens die drei W-Fragen. Woher komme ich? Wozu lebe ich? Wohin gehe ich? Ich denke, manche von euch haben sich diese Frage auch schon gestellt. Woher komme ich eigentlich? Bin ich ein Produkt des Zufalls? Stamme ich vom Affen ab, wie viele Leute ja heute glauben? Wozu bin ich da? Gibt es überhaupt einen Sinn im Leben? Es gibt viele Menschen, die haben keinen Sinn und suchen verzweifelt nach einem Lebenssinn. Ich habe von Leuten gehört, die Tausende von Euro ausgegeben haben und sind nach Indien geflogen zu einem Guru in ein Kloster dort, ein hinduistisches Kloster, haben dort lange meditiert, weil sie hofften, sie könnten dort den Lebenssinn finden. Enttäuscht und frustriert und um viele tausend Euro erleichtert, kamen sie wieder zurück nach Deutschland. Sie hatten nicht den Lebenssinn gefunden. Den findet man nämlich nicht im Hinduismus. Man findet ihn einzig bei Jesus Christus und in seinem heiligen Wort. Und die andere Frage, wo gehe ich hin, beschäftigt auch jeden denkenden Menschen. Nichts ist uns sicher als der Tod. Da sprechen die Leute nicht gern drüber. Ich weiß, es ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Und trotzdem, sicherer als das Amen in der Kirche, ist der Tod, der auf uns wartet. Wir alle werden einmal sterben. Und wie man landläufig sagt, die Radieschen von unten betrachten. Keiner ist ausgenommen davon. Was ist dann mit uns? Sind wir dann tot? Einfach weg? Oder geht es weiter? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Diese Fragen beantwortet die Heilige Schrift deutlich und klar. Und deswegen ist es ein ganz großes Vorrecht, dass wir zum Bodenpersonal Gottes gehören dürfen. Wir haben die Wahrheit. Wir haben die Antwort auf die wichtigsten Fragen des Lebens. Denn ohne Antworten auf diese Fragen bleibt das Leben letztlich sinnlos. Und wer nicht weiß, woher er kommt, wozu er da ist, wohin er geht, der kann sich gleich die Kugel geben. Denn sein Leben ist nutz- und sinnlos. Christen aber haben die Antwort darauf. Wir wissen, woher wir kommen, wozu wir da sind und wohin wir gehen. In Johannes Kapitel 6, Vers 68 und 69 stehen folgende Verse. Ich hoffe, einige haben die Bibel dabei und schlagt sie bitte mit mir auf. Johannes Kapitel 6, Verse 68 und 69. Simon Petrus antwortete Jesus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Genau so ist es. Jesus ist der, der Worte ewigen Lebens hat. Nur bei ihm gibt es diese Worte. Und nur wenn wir ihn haben, haben wir auch die Gewissheit des ewigen Lebens. Er ist die absolute Wahrheit und sein heiliges Wort ist ebenso die Wahrheit. In der Bibelschule gebe ich den Studenten einen Vers immer aufzulernen. Das ist einer der ersten. Johannes 14, Vers 6. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das ist eine Aussage, eine unerhörte Aussage, nicht wahr? Da steckt schon fast alles drin. Jesus Christus, Weg, Wahrheit und Leben. Petrus hat das erkannt. Wohin sollen wir gehen, Herr? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind bevorrechtet, dass wir Christen sein dürfen. Und ich spreche euch mal alle als Christen an. Ich kann ja nicht hinter eure Stirn schauen oder in euer Herz. Ich gehe davon aus, dass ihr alle oder die meisten von euch Christen sind. Wenn nicht, habt ihr die Chance, heute Abend Christus nachzufolgen, euch zu ihm zu bekehren und in ihm die Wahrheit zu erkennen. Wer die Wahrheit gefunden, weil wir die Wahrheit gefunden haben, brauchen wir den Philosophien und Modeströmungen dieser Welt nicht mehr nachzulaufen. Liebe Gemeinde, das war für mich damals als junger Mensch, 14, 15-Jähriger, eine befreiende Erkenntnis. Als junger Mensch ist man auf der Suche. Auf der Suche nach Wahrheit, man sucht seine Stellung auch in der Gruppe, man möchte sich beweisen. Bei mir war das vor allem über das Fußballspielen, wollte ich mich beweisen. Ich liebte Fußball, war sportlich, konnte schnell laufen, gut mit dem Ball umgehen. Das war mein Metier. Da bekam ich meine Anerkennung, meine Selbstachtung, dadurch, dass ich gut Fußball spielen konnte. Als ich aber Jesus Christus fand, spürte ich, die Dinge dieser Welt sind jetzt zweitrangig. Es gibt viel Wichtigeres als den Fußball und als Borussia Dortmund, das war mein Verein damals. Es gibt viel Wichtigeres als Schule oder irgendwelche Hobbys. Es ist der lebendige Gott. Und wenn ich ihn habe, kann ich in ihm ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Ich bin ja ein Kind Gottes. Das dämmerte mir damals, das ging mir auf. Was für ein Vorrecht, ein Kind Gottes zu sein. Ich habe schon immer an Gott geglaubt, dass es ein höheres Wesen gab, das war mir klar. Das habe ich auch in der Kirche gehört, im Kindergottesdienst. Da hat die Tante uns das erzählt, dass es einen lieben Gott gibt. War mir eigentlich auch klar, obwohl ich mit diesem Gott nichts zu tun haben wollte, aber ich wusste, es gibt ein höheres Wesen. Diesen Schöpfer kannte ich nicht, aber ich ahnte, dass er da war. Aber mit meiner Bekehrung wurde ich ein Kind Gottes. Ich durfte plötzlich Vater sagen. Ich hatte eine Beziehung zu dem da oben. Ein herzliches Vertrauen zu ihm. Das war in meinem Leben eine Revolution. Und ich bekam ein gesundes Selbstbewusstsein dadurch, dass ich ein Kind des lebendigen Gottes sein durfte. Und es ist bis heute so geblieben. Deswegen musste ich mich auch nicht mehr den Modeströmungen anpassen. Damals, als 15-Jähriger, als 13-Jähriger hatte ich schon ein Mofa mir von meinen Eltern erbettelt. Man durfte das erst als 15-Jähriger fahren, aber als ich noch kein Christ war, bin ich schon als 13-Jähriger damit gefahren, ließ mir lange Haare wachsen, so wie das damals üblich war. War die Hippie-Bewegung in den 70er Jahren, war aus Amerika zu uns geschwappt. Und man versuchte auf diese Weise zur Clique zu gehören. Und dann begriff ich bin ein Eigentum Jesu Christi, ein Kind Gottes. Plötzlich hatte das keinen Wert mehr. Ich ließ mir die Haare wieder abschneiden, denn in der Bibel steht, ein Mann soll kurze Haare tragen, eine Frau soll lange Haare tragen. Im ersten Korintherbrief kann man das nachlesen und ich habe mich daran gehalten. Und dann machte ich mir einen großen Aufkleber auf meine Schultasche, One Way, Jesus Christ. Und dann guckten meine Mitschüler, bist du übergeschnappt? Was ist los mit dir? Dann habe ich keine Zoten mehr gerissen, keine Witze mehr, wie das damals üblich war, Witze, die unter die Gürtellinie gingen. Und meine Kollegen, meine Mitschüler verstanden mich absolut nicht mehr. Und dann konnte ich ihnen von Jesus berichten. dass Jesus der ist, der ein Leben verändert, der neues Leben schenkt. Persönlich hatte ich das erfahren. Er hatte mein Herz verändert, mein Lebensziel verändert. Nicht mehr Fußball, nicht mehr ein attraktiver Beruf, sondern zu seiner Ehre leben. Das ist eigentlich der Lebenssinn. Der Herr Jesus hat es einmal mit einem einzigen Gebot wunderschön gesagt. Er sagt, du sollst Gott lieben mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot, dieses Doppelgebot der Liebe. Und das ist im Grunde genommen der Lebenssinn. Wenn wir das tun, Gott lieben und unseren Mitmenschen lieben, dann erfahren wir in unserem Herzen eine tiefe Befriedigung. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Liebe, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Das weiß der Volksmund und dieses Wissen kommt aus der Heiligen Schrift. Ich begriff es als junger Mensch, weil Christus in mein Leben gekommen war. Ich musste mich nicht mehr dieser Welt anpassen, mit all ihren Modeströmungen, war nicht mehr wichtig. Ich hatte meinen Standpunkt. Christus ist mein Leben. Diesen festen Standpunkt dürfen wir haben, wenn wir Nachfolger Jesu Christi sind. Das Zweite, was wir als Gottes Bodenpersonal als Vorrecht haben, ist, wir haben Vergebung. Der Volksmund sagt, ein reines Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Als Christen haben wir das große Vorrecht, hier ist es, nicht wahr? Genau, da hatte ich es gesehen, das Kreuz, wir haben es an der Wand. Als Christen haben wir das große Vorrecht, am Kreuze Jesu Christi unsere Lebensschuld, unser Versagen abzulegen. Ist das nicht wunderbar? Schon als junger Mensch war ich schuldig geworden an meinem kleinen Bruder. Ich habe noch einen 4 Jahre jüngeren Bruder und ich weiß noch, wie ich den so als 12-, 13-Jähriger oft über den Tisch gezogen habe und mich an ihm versündigt hatte. Das hat mir hinterher sehr leid getan. Er hat mir dann später mal erzählt, das habe ihn sehr getroffen, dass ich ihn zum Beispiel ausgeschlossen hatte aus meinen Freundschaften, dass ich ihm manches gerissen abgeluchst habe, was er von irgendjemandem geschenkt bekommen hatte. Ich fand es schön und habe es ihm gerissen abgeluchst. Das habe ihn sehr getroffen, aber es habe ihn auch sehr getroffen, dass ich dann als 15-Jähriger das wieder gut gemacht habe, indem ich mich bei ihm entschuldigte und indem ich ihm Geld anbot als Wiedergutmachung. Weil ich spürte, ich habe mich versündigt an meinem kleinen Bruder, der damals 10, 11 Jahre alt war. Ich habe mich versündigt an ihm, diese Schuld muss ich Gott bekennen, zum Kreuz bringen, aber ich muss sie auch wiedergutmachen bei den Mitmenschen. Und so bin ich zu meinem Bruder gegangen und habe mich entschuldigt. Und meinen Eltern habe ich genau das Gleiche getan. Ich habe sie nicht bestohlen oder so, da musste ich jetzt nicht zurückgeben. Aber ich habe manchmal gegenüber meinen Eltern mich ungebührlich, ungehorsam verhalten und bin zu ihnen gegangen und gesagt, entschuldigt bitte, wo ich euch nicht gehorsam war. Und so habe ich mein Leben aufgeräumt. Glücklicherweise war noch nicht so viel vorgefallen. Man konnte es noch relativ schnell aufräumen. Ich habe mein Leben aufgeräumt, weil ich unter dem Kreuz Jesu Christi Vergebung bekommen hatte. Bis heute ist das für mich das größte Wunder. Das Geschenk der Vergebung. Ich darf ein reines Gewissen haben. Und wenn ich mich heute versündige, passiert ja heute noch zum Beispiel ein liebloses Wort, manchmal zwischen meiner Frau und mir. Da ergibt ja eins das andere. Nicht wahr? Ein hitziges Gespräch, früher war das öfters über die Kindererziehung, als die Kinder klein waren. Wie schnell hat man sich da im Wort vergriffen? Und dann musste ich zu ihr gehen und sagen, du, Janke, Entschuldigung. Da war ich lieblos zu dir. Das war nicht in Ordnung. Das hätte ich nicht tun dürfen. Ich bitte dich um Entschuldigung. Wunderbar, wenn meine Frau sagte, alles in Ordnung. Vergib auch mir, wo ich zu hitzig und cholerisch gewesen bin. Und manchmal bin ich zu meinen eigenen Kindern gegangen, habe mich bei ihnen entschuldigt. wenn ich zu hart gewesen bin in der Erziehung. Ich war ein bisschen strenger, meine Frau war mehr die Nachsichtige. Das ist ja manchmal gut, wenn sich das Strenge mit dem Milden paart. So hat schon Friedrich Schiller im Lied von der Glocke gedichtet und so war das bei uns auch. Meine Frau eher die Milde, die Sanftmütige und ich manchmal der etwas Strengere. Wenn ich dann bei den Kindern zu streng war, und es sind drei Mädchen, wir haben drei Mädchen, und ich spürte, sie konnten mir nicht mehr in die Augen schauen, weil ich zu hart mit ihnen umgegangen bin, dann bin ich zu ihnen gegangen und habe gesagt, du Chrissy, verzeih, das war nicht in Ordnung von mir. Da habe ich den Bogen überdehnt. Und wie schön, wenn sie mich dann anstrahlte, mir um den Hals fiel und sagte, Papa, alles in Ordnung. Wunderbar. Vergebung zu erhalten, das größte Geschenk überhaupt. Vergebung öffnet die Himmelstür. Wir brauchen Vergebung durch das Blut Jesu Christi. Und als Gottes Bodenpersonal haben wir Vergebung und dürfen sie immer wieder neu bekommen. Wir sind ja noch nicht perfekt, wir sind auf dem Weg. Wir brauchen immer wieder neu die Vergebung durch das Blut Jesu. Und da gilt 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir die Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Missetat. Das ist ja das größte Vorrecht überhaupt. An keinem Tag brauchen wir mit einem belasteten Gewissen zu Bett zu gehen. Wir dürfen versöhnt mit Gott und versöhnt mit unseren Mitmenschen leben. Die Beichte ist ein Vorrecht und ein Mittel zur Gesunderhaltung von Geist, Seele und Leib. Das finden wir im Jakobusbrief und ich möchte uns diesen Vers auch einmal vorlesen. Es ist ein ganz interessanter Vers, wenn ihr den mal aufschlagt. Jakobus Kapitel 5, Vers 16. Da heißt es, ich lese noch Vers 15 dazu, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Und jetzt kommt's: Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Bekennt nun einander die Sünden. Machen wir das noch? In unseren Ehen und Familien, in unserer Verwandtschaft, vielleicht auch im Ältestenkreis, im Vorstand der Gemeinde, bekennen wir noch unsere Schuld, unser Versagen, so wie es hier steht? Die Verheißung, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich habe es in der Seelsorge manches Mal erfahren, wie Menschen belastet mit Sünden, in die Seelsorge kamen. Und wenn sie dann manchmal unter Tränen ihre Schuld gebeichtet haben, dann fiel unsichtbar eine Last von ihren Schultern und sie gingen erleichtert und an der Seele geheilt nach Hause. So soll es sein. Beichten hat heilende Kräfte. Etwas, was wir neu praktizieren und zurückgewinnen sollten. Beichten vor Gott, aber auch voreinander. Zugleich ist die Ausbreitung der Botschaft von der Versöhnung unsere Kernaufgabe. Diese Aufgabe nämlich, das Wort vom Kreuz den anderen Menschen zu sagen. Vergebung ist nur bei Jesus zu erhalten. Er ist gekommen, uns zu versöhnen mit dem Vater, vertikal, aber auch zu versöhnen horizontal, miteinander, untereinander, immer wieder aufs Neue. Wie wunderbar, das Kreuz Jesu Christi. Wie oft haben wir es erleben dürfen, dass Menschen, oh, da kommt's, doch als Befreite und Getröstete verließen sie uns, weil sie bei Jesus ihre Schuld loswerden konnten. Wir haben die beste Botschaft aller Zeiten, liebe Gemeinde. Wir haben die beste Botschaft aller Zeiten, auch wenn viele Menschen diese Botschaft nicht mehr hören wollen. Die meisten gehen am Evangelium vorbei, ich weiß. Und gleichwohl ist es die beste Botschaft aller Zeiten. Eine Botschaft, die seit 2000 Jahren gepredigt wird. Manche wollten sie ausrotten, unterdrücken und vernichten. Es ist ihnen nicht gelungen. Das Wort Gottes, die Botschaft vom Kreuz, wird weiter verkündigt. Und wird verkündigt werden bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Die beste Botschaft aller Zeiten. Punkt 3. Wir sind bevorrechtet, weil wir den Lebenssinn gefunden haben. Ich sagte es eben schon, viele Menschen leben sinnlos und leiden unter ihrer Sinnlosigkeit. Manche nehmen sich gar das Leben, weil sie in allem keinen Sinn sehen. Und in der Tat, ohne Gott ist alles sinnlos. Denn ohne Gott gäbe es keine ausgleichende Gerechtigkeit und keine Hoffnung. Wie viele Menschen in unserer Zeit und in allen Zeiten dieser Welt erleiden Unrecht und sie bekommen keine Gerechtigkeit in ihrem Leben. Wenn es keinen Gott gäbe, kein Leben nach dem Tod und keine ausgleichende Gerechtigkeit, dann wäre dieses Leiden alles vergeblich, alles sinnlos. Ohne Gott ist das ganze Leben vergeblich und sinnlos. Was ist der Sinn des Lebens? Gott und die Mitmenschen zu lieben und ihnen zu dienen. Ich habe eben schon Matthäus 22 zitiert, das größte Gebot ist, Gott zu lieben. Mit ganzer Kraft, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Als Christen kennen wir Gott durch Jesus Christus und lieben ihn. Der Glaube an Gott macht das Leben sinnvoll. Alle Arbeit empfängt einen Adel, wenn wir sie für Jesus tun. Kolosser 3, 23 und 24 steht dieses schöne Wort: Was irgend ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Als Christen dürfen wir wissen, egal welche Arbeit wir tun, ob wir sonntags predigen von der Kanzel oder ob wir das Mittagessen kochen oder bügeln oder waschen oder den Hof kehren, alle Arbeit empfängt einen Adel, einen Wert, wenn wir sie im Namen Jesu Christi tun. Das ist die Erkenntnis der Reformation Martin Luthers gewesen. Damals unterschied man ja zwischen dem geistlichen Stand und dem Laienstand. Die Geistlichen, das waren die Priester, die Mönche, die Nonnen, die galten als was Besonderes. Und alle anderen, es war das einfache Volk. Es waren die Handwerker, die Bauern und so weiter. Die galten nicht viel. Luther machte Schluss damit und sagte, lest doch die Bibel. Die Bibel sieht das ganz anders. Sie sagt, alles ist wertvoll, was du im Namen Gottes tust und für ihn tust. Egal, welchen Beruf du hast, welches Handwerk du ausübst, ob du bei VW stehst und schraubst die Reifen an oder was immer du tust, wenn du es im Namen Jesu Christi tust, dann ist dieses Werk ein gutes Werk und wenn du es fleißig und ordentlich tust, ist es letztlich ein Gottesdienst. Auf diese Weise empfängt unser Leben Sinn, wenn wir für Jesus arbeiten. Und der Punkt 4, wir haben Hoffnung. Wer keine Hoffnung über den Tod hinaus hat, muss sich entweder durch Aktivitäten ständig betäuben oder er wird depressiv. Bei vielen jungen Menschen sehe ich das heute. Sie haben keine Hoffnung und deswegen sind sie rastlos tätig. Von einer Aktivität, von einer Party in die andere. Nur nicht zur Ruhe kommen. Dann könnten ja unangenehme Fragen aufsteigen. Christen haben die Hoffnung des ewigen Lebens im Himmel. Ja, das ewige Leben beginnt schon jetzt. Jesus hat es einmal so im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 24 formuliert. Dort sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das heißt, Christen, Nachfolger Jesu, haben hier und heute bereits das ewige Leben. Und wenn sie sterben, dann ändern sie sozusagen nur ihre Position. Sie gehen aus dieser Welt in die jenseitige Welt. Aus dem Diesseits ins Jenseits. Das ewige Leben aber beginnt hier schon. Wir haben das ewige Leben, wenn wir an Christus glauben. Und wenn wir die Augen hier schließen, dann öffnen wir sie drüben beim Herrn in seiner Herrlichkeit. Das irdische Leben dient dazu, Frucht für die Ewigkeit zu schaffen. So hat es mal der Apostel Paulus im Philipperbrief Kapitel 1, 22 formuliert. Wir leben nämlich nicht, um Spaß zu haben, was uns ja durch die Werbung, durch das moderne Leben ständig eingetrichtert wird. Spaß haben wollen die Menschen von einer Party in die nächste hinein etwas erleben. Das ist gar nicht der Lebenssinn. Es wird den Menschen auch nie befriedigen können. Der Lebenssinn, wie gesagt, ist, für Gott zu leben, für Jesus zu leben, für den Nächsten da zu sein. Alle Arbeit im Namen Jesu ist keine vergebliche Arbeit. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 58, formuliert das der Apostel Paulus ganz treffend. Ich lese uns diesen Vers einmal vor, 1. Korinther 15, 58. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Wir erhalten einen Lohn für das, was wir auf Erden getan haben. Unsere Arbeit hier ist nicht vergeblich. Unsere Arbeit, die wir für Christus tun. Jedes Werk der Liebe wird seinen Lohn empfangen, so sagt es Matthäus 10, Vers 42, selbst der Becher kalten Wassers. Das waren die Vorrechte, die wir haben als Christen. Und nun kommen wir als Nächstes zu den Pflichten, die wir haben.